Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Boys von Vorpass und können dieses Wochenende auf Wochenende 2 von Six Nations Revue passieren lassen. Big G, willkommen.
Fuck, grüß dich. Was für ein Wochenende.
Oh. Das hört sich nicht gut an.
Ja, Knie ist komplett im Arsch. Keine Ahnung.
Dein Knie ist im Arsch? Das ist echt irgendwie komisch. Das gehört nicht hin. Das ist nicht normal.
Letzte Woche CrossFit gewesen und in der Halle beim Speed and Agility Training. Und ich glaube, es war CrossFit. Irgend so eine komische Übung gemacht, wo man zur Seite springen muss mit einem Gewicht in der Hand und dann muss man sich mit einem Bein von links nach rechts seitlich bewegen. Und ich glaube, das ist so die ziemlich schlechteste Übung, die man machen kann, wenn man Meniskusprobleme hat oder hatte. Ja. Die habe ich aber natürlich voll durchgezogen, weil natürlich der Ami-CrossFit-Trainer, Coach, da auch keine Gnade walten lässt. Ne?
Ja. Und wer drauf legt, dass seine Spiele kaputt gemacht werden, ja.
Na, das ist ja das CrossFit-Studio in Unterföhring. Der hat eigentlich nichts mit dem Rugby zu tun, sondern ist einfach nur der CrossFit-Mensch da vor Ort von dem Studio.
Aber das Gute, muss ich mal zugeben, weil ich hatte ja gehört, bei CrossFit ist der erste Regel, erzähl einfach allen Leuten davon, dass du CrossFit machst und du hast es innerhalb von einer Minute 14,5 Mal erwähnt.
Ja, aber das ist ja unser Training fürs Rugby, du Assi. Ich gehe doch nicht so einfach zum CrossFit. Ich bin überhaupt nicht da angemeldet und ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Nur es ist halt das Training für diese Wintersaisonvorbereitung. Bin ich auch ganz dankbar drüber, weil ich keinen Bock habe, bei minus 5 Grad, Alter, eine halbe Stunde nach Unterföhring zu fahren und mir da den Arsch abzufrieren.
Verstehe.
Ja,
stattdessen hast du was gemacht?
Weiß ich nicht, ob du das verstanden hast, was?
Nee, was für das Training, was du gemacht hattest?
Wie, was für ein Training haben wir wo gemacht?
Ja, was für ein Training habt ihr gemacht?
Beim CrossFit.
Ah, okay, gut. Nee, ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben, weil es ist halt ganz wichtig für die Leute zu hören zu Hause. Genau, Big G macht CrossFit. Wir sind gesponsert von CrossFit. CrossFit.
Also wenigstens mache ich noch irgendwie einen Sport im Gegensatz zu dir oder so.
Also, ich habe Muskelkater vom Bankdrücken gestern, aber okay.
Ja, Bankdrücken. Ich wüsste nicht, dass du jemals in deinem Leben irgendein Bankdrücken gemacht hast oder so. Also, egal. Ich meine, um nochmal auf mein Knie zurückzukommen, es hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass ich Sonntag nochmal Skifahren war. Aber das ist immer eine andere Geschichte. Jetzt am Donnerstag ist CrossFit ist vorbei, glaube ich. Oder Mittwoch ist nochmal Training. Und Donnerstag soll es nach draußen gehen. Big Season Review oder Preview. Und dann wird draußen trainiert. Da ist meine Laune auch extrem begrenzt.
Endlich mal. Lass uns einfach mal weg von dein Trauerfeier hinzu zu Six Nations kommen. Jetzt gibt es halt eine Wochenende Pause. Kommendes Wochenende natürlich. Die Teams an sich trainieren halt nochmal jetzt. Manche Leute werden released, um zurück zu deren Clubmannschaften zu gehen. Dann haben die anderen Spieler natürlich Wochenende Pause. Dann geht es nächste Woche weiter mit Training. Und dann fliegen wir nach Italien, um dann auch das Spiel mitzunehmen, Italien gegen Irland. Dann
deutsche Presse da vor Ort in Italien.
Deutsche Lügenpresse vor Ort.
Akkreditierung ist alles schon in der Tasche. Ne? Vorpass, Rugby-Podcast wird dann berichten live vor Ort.
Mal gucken. Genau. Anstatt in irgendeinem Raum zu sitzen und zu kommentieren, wie manche anderen das tun, gehen wir sparen uns gar nichts auf und geben das ganze Gehalt aus, was wir von CrossFit als Sponsoring bekommen, dafür aus. Lass uns einfach mal schauen, wie das am Wochenende war. Ich meine, Köln hat auf jeden Fall mit dem absoluten Kracherspiel anfangen.
Absolutes
Erste gegen Zweite in der Welt. Und ich meine, ich habe ja von einem Ex-Spieler gehört, dass die ersten 14 Minuten war das beste 40 Minuten vom Rugby, was er jemals gesehen hat.
Das würde ich fast so unterstreichen. Ich glaube, das war ein Spiel, das kann man auch anderen Leuten zeigen. Ich meine, in Irland ist Rugby eigentlich Sport Nummer 1, sondern wahrscheinlich Sport Nummer 3 oder 4, glaube ich, würde ich schätzen. Ja. Und das war halt ein Spiel, auch Deutsche oder so. Ich saß da am Samstag auch noch hier im Irish Pub in München. Und da haben auch normale Leute zuguckt. Und ich glaube, die erste Halbzeit, also auch die zweite Halbzeit oder die erste Halbzeit, Champagne Rugby, free flowing. Es gab nur 5 oder 6 Scrums im Spiel. Es gab auch nicht tausende Lineouts. Open Play, Jungle Rugby, ich weiß es nicht. Es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen.
Ne? Ja.
Wie viel anders ist das im Vergleich zu Joe Schmidt von vor noch 4 Jahren? Weiß ich nicht, 5 Jahren oder so?
Wie anders ist das?
Wie viel besser? Also, oder? Ich meine, damals ist das Gefühl super strukturiert bei Joe Schmidt und jetzt ist es halt, dass Irland kann und will spielen, oder? Aus dem offenen Spiel heraus.
Vielleicht ist es so eine große Frage, wie viel besser. Also vorher war es halt so, dass Irland vielleicht einfach gute Spieler hatte, aber kein System dahinter hatten. Mhm. Und jetzt ist es halt quasi aufgebaut auf das System, was existiert, bringt man halt noch geilere Spieler halt dazu und da rein. Mhm. Deshalb würde ich halt mal sagen, das ist schon ein bisschen wie Apfel mit Birne vergleichen, aber Das Struktur muss erstmal da sein, bevor man dann sowas hat spielen kann, aber ich glaube auch, dass es gibt halt 1, 2 Spieler, die wie Faust aufs Auge für so eine Spielweise gebaut sind. Genau, Andy Farrell hat auf jeden Fall, also ich meine, man hört nur Gutes über ihn und genau, hat auf jeden Fall sein Team sehr gut zusammengestellt, legte gleich los wie die Feuerwehr am Samstag und genau, Frankreich hat aus den wenigen Chancen trotzdem viel gepunktet, muss man zugeben. Ja. Aber es ist nicht so wie damals, dass Frankreich einfach das ganze Spiel drehen könnte, irgendwie aus dem gar nichts. Das haben die einmal gemacht, aber insgesamt hat es einfach nicht gereicht. Und für mich hat es so gewirkt, als ob die Franzosen, das hatte James Lowe vielleicht auch vor dem Spiel angedeutet, dass er glaubt, dass Irland sehr fit ist und dass die Franzosen vielleicht nicht so fit sind. Mhm. Und man hat schon gesehen, es gibt viele Statistiken, der Ball-in-Play-Time war 46 Minuten. Ja. Und das ist halt 10 volle Spielminuten länger als dasselbe Spiel letztes Jahr. Und im Schnitt 6 Minuten länger als die anderen Spielen. Das heißt, das letzten Endes, dass die Leute viel mehr unterwegs sind, viel mehr laufen und Leute, die 140 Kilo wiegen, dass sie dann doch vielleicht ein bisschen länger auf den Beinen stehen. Und man kann auf jeden Fall genau sehen, dass Irland getargetet hat, dass vielleicht dass das Fitness vielleicht irgendwie ein Thema sein könnte. Und beide Mannschaften haben den Ball sehr ungern irgendwie ins Ausgekickt, sondern den Ball wirklich im Feld behalten. Und beide Mannschaften wollen wirklich ein Open Rugby spielen, aber muss man sagen, zum ersten Mal war es zu den Gunsten von Irland und Frankreich hatten wirklich, habe ich schon erwähnt, wenig Möglichkeiten. Irgendwie sind nur ein paar Sekunden in der 22 von Irland.
Ja, noch nicht mal eine Minute, das ist schon ein krasser Unterschied.
Letzten Endes war Irland, glaube ich, mal 4-mal schon im Mahlfeld, ohne da gepunktet zu haben. Aber grundsätzlich war es einfach so, wie du halt gesagt hast, für jemanden, der einfach so grundsätzlich Rugby schauen will, einfach ein Feast for the Eyes.
Das mit der Fitness, ich hatte das Gefühl, Frankreich auch viel verteidigt natürlich auch, aber Irland natürlich auch. Irland aber viel besser, effektiver verteidigt, nie zum Ball hingegangen, nie versucht, Counter-Rucking anzusetzen, war selten. Wohingegen bei Frankreich hätte ich das Gefühl, den versucht, jeden Ball, jedes Ruck zu attackieren. Und Greg Aldridge sah komplett fertig aus mit der Welt in der 50. Minute, wurde ja auch ausgewechselt, hat auch nicht viele Fantasy-Punkte bekommen. Das heißt, wenn du konstant verteidigst und nicht ganz fit bist und dann auch noch versuchst, den Ball zu attackieren, die ganze Zeit im Spiel, das kannst du halt nur, wenn du ultra, 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 ultra fit bist. Und das, genau, das war halt Frankreich einfach nicht, wie du sagst. Da hat man den Unterschied gemerkt. Wenn Irland das wirklich so wollte, dann ist das echt klasse rausgespielt. Ich denke auch, ich weiß nicht, also Frankreich war andererseits sehr effektiv, ist aber nie richtig ins Spiel gekommen, wie wir eigentlich vorher gesagt haben. Irland hat wegen der starken Defensive und der Spielweise nie zugelassen, dass Frankreich überhaupt richtig spielen kann. Die wenigen Male, wo es passiert ist, war Frankreich dann vielleicht effektiv, aber das war sehr selten. Und das macht, glaube ich, eine Klassenmannschaft aus, die andere Klassenmannschaft so, wie man sagt, Shutdown. Ne?
Ja.
Oder?
Na.
Okay, also, Donald, was sagst du zu der roten Karte, zu der gelben Karte? Für den französischen Prop hätte es eine rote sein müssen. Irland mega Aufreger, glaube ich, gewesen, soweit ich das mitbekommen habe. Andererseits James Lowe in Touch, wie man später erst rausgefunden hat. Und das kennt man ja eher so von französischen Kamerateams in Frankreich, dass die auf einmal den einen Kamerawinkel nicht haben und dann taucht er dann später trotzdem auf.
Was also die Kartengeschichte ist halt eindeutig rot. Und ich meine, es gibt niemand, der behauptet, also es gibt niemand außer Wayne Barnes, der behauptet, das sollte nur ein Gelb sein. Glaube, dazu gibt es halt keine große Diskussion. Das ist einfach ein Fehler. Man hat es auf jeden Fall gesehen. Bei Carly, der auch Assistant war, gleich ein bisschen verunsichert, aber war vielleicht nicht der passende Zeitpunkt, irgendwie Wayne Barnes doch nochmal zu sagen, ey, das ist vielleicht nicht so geil. Ich meine, eindeutiger geht es halt einfach nicht. Also da sagt der TMO, Schulter direkt zum Kopf, und dann fängt Wayne Barnes an zu sagen, ja, ist irgendwie was, ist der Brust zuerst kontaktiert worden oder who knows.
Gut, aber kann man ihm so einen Vorwurf machen? Also ich meine, wenn er das so sieht auf dem Feld.
Vorpass. Oh, sorry. Vorwurf. Ja, okay, sorry.
Oder?
Nee, also das war halt so, wie er zu diesem Zusammenschluss gekommen ist, ist einfach falsch. Also der ist einfach
grundsätzlich
reingegangen. Also wer. Ja. Okay, aber okay, also. Okay, dann war es gelb, dann hätte es gelb sein müssen.
Nee, es ist schon, denke ich,
gut war richtig.
Aber kann man Wayne Barnes jetzt so krass kritisieren? Also.
Doch, ja, auf jeden Fall kann man ihn machen. Also der ist auch jemand, der dieses ganze Regelprotokoll auch quasi da für die Leute halt sichtbar hat, macht und irgendwie erklärt und auch dann grundsätzlich, glaube ich, machst du denn Verantwortlichkeiten führt, dass solche Sachen irgendwie unterbunden werden müssten. Und das kann ich einfach nicht verstehen, warum das irgendwie jetzt nicht eindeutig gemacht wird, beziehungsweise hätte er rote Karte geben, hätten wir darüber gesprochen, das hätte gelb sein müssen. Nein. Also das ist halt in einem Regelwerk, ist es Schulter zum Kopf, direkt Kontakt, also Gefährlichkeit, also alles klar, ist super gefährlich. Herring ist ja ausgewechselt worden, natürlich, und kam halt nicht, also natürlich mit HGI und kam nicht zurück. Und der Technik grundsätzlich einfach schrecklich. Also man kann halt viel noch in die Tiefe reingehen. Also du siehst von der Winkel, von der rechten Seite sozusagen, dass Antonio zum Beispiel nur mit dem Schulter hat angeht, dass sein Arm komplett an seinem Körper ist. Also das ist auch nicht, also der, wenn er tackling wollen würde, müsse ein Wrap stattfinden, also ein Arm um den Personen. Das macht er gar nicht. Setzt er seinen Schulter komplett an und nutzt es halt als Waffe. Also mitigating factors, also da gibt es halt keine. Nein. Also er geht halt hoch rein, also gar nicht gebuckt. Er geht direkt mit dem Schulter an dem Kopf. Und seine Absicht war, nicht wirklich zu tackeln. Also, beziehungsweise, das kann man halt nicht so, also man kann halt nicht seine Absicht halt so hinterfragen, aber
die Technik,
was er halt so angewendet hat, war halt, das wäre so oder so ein gefährliches Tackling.
Okay, verstanden. Gut, rote Karte berechtigt, falsche Entscheidung, Wayne Barnes. James Lowe in Touch beim Versuch.
Weiß nicht, ich habe jetzt verschiedene Sachen darüber gehört, habe selber, ich war so ein bisschen, musste so mit einem Auge gucken, weil ich halt so halb auf dem Sprung war, für ein paar Tage wegzufahren und habe das irgendwie nur in Anführungszeichen, Normalfernseher geguckt und hatte nicht das gesehen, was scheinbar ein irischer Fernseher hat noch dazu kam, dass es quasi eine Wiederholung dann später gab, wo man das halt sehen könnte. Habe aber jetzt das nicht ins Detail nachgeschaut, sondern im Winkel vom Fernseher, was wir gesehen haben, von vorne und hinten. Barnes hat beides, also nicht in Touch, also es war nicht eindeutig. Und Barnes hat gesagt, für ihn ist es ein Try on Field, also es muss halt eindeutig sein, oder das gab es halt nicht. Und das, was ich gehört habe, war so nur nach dem Spiel, gab es auch sozusagen von jemandem, der ein Fotograf, der hat so am Platz war, der auch so gesehen hatte. Und da gab es halt anscheinend auch Bilder.
Ja, aber also er war eindeutig in Touch, das ist jetzt rausgekommen, ne? Also, das ist schon mal klar. Und jetzt ist halt die Frage, warum hat der Team oder das halt nicht während des Spiels irgendwie gesehen oder so oder gecheckt oder wieso taucht das auf einmal alles später auf? Das ist halt ein bisschen komisch, das kennt man halt nur von aus Frankreich oder so, von den Franzosen, dass da auf einmal ein, zwei Kamerawinkel nicht auftauchen. Alles war super, alles genial, ich bin auch happy mit dem Spiel. Ja, es hätte eine rote sein müssen, das hätte vielleicht kein Versuch sein müssen. Weiß nicht. Nur, dass halt auf einmal dieser Kamerawinkel, ich hoffe, das passiert halt nicht in Frankreich bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale, Frankreich gegen XYZ oder so, Versuch von Frankreich oder umgekehrt von der anderen Mannschaft und dann tauchen auf einmal irgendwelche Kamerawinkel nicht auf oder so.
Aber weißt du, wie diese Winkel genannt sind sogar?
Nee.
Diese verschiedene Perspektiven heißen TMO-Winkel oder TMO-Kameras. Also der Zugang hat war da auf jeden Fall, das ist das Komische. Also das von dem, also wenn du halt sagst, das, was später anscheinend im Fernseher dann wiederholt wurde, so in anderen Winkel, ist das, was auch, das hatten die den Zugriff sozusagen drauf und alles andere weiß ich halt nicht, aber das ist quasi das Komische. Es ist nicht, dass sie es hat, dass TMO nicht darauf Zugriff gehabt hätte, also das hat er schon sogar. Das ist so ein bisschen
gut. Donald, das Gute ist auch, dass du überhaupt nicht voreingenommen bist als ihre, sag ich mal, sondern auch überhaupt nicht parteiisch. Das gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall.
Wo ist da parteiisch? Also, du hast mich gefragt zu den Winkeln, die gerade da waren. War das halt nicht ein. Also, willst du, oder beziehungsweise jetzt die Frage umgedreht, sagst du, dass die Entscheidung da in dem Moment falsch war oder richtig?
Na, in dem Moment war es richtig, weil ja kein anderer Winkel da war. Ich weiß jetzt auch nicht, TMO-Winkel, wer welche Winkel hat und welche Kameraeinstellung. Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Das, was ich mich frage, ist halt, warum taucht das dann auf einmal später auf eine Stunde nach dem Spiel oder so?
Und nee, das war nicht halt eine Stunde nach dem Spiel, das ist, was ich meine. Also, das war halt so ein paar Minuten, beziehungsweise gleich beim Kick. Das war halt gleich danach, das ist halt nicht irgendwie später.
Ja, also dann kann man sagen, vielleicht hätte Wellen Barnes sich da in dem Moment nochmal 30 Sekunden mehr nehmen sollen, bevor die Conversion.
Nee, das ist halt der TMO tatsächlich. Also das ist halt so die Sache, das müsste er so ein bisschen, also die Aufgabe, ich hasse zu sagen, gibt es halt irgendwie eindeutige Beweise dafür, dass sich den Versuch halt doch durchstreichen kann. Und bei den Winkeln war es halt so, okay, man könnte ja behaupten, dass der absolute Spitze von seinen Schuhen auf jeden Fall einen Rasen in irgendeiner Form, nur wenn es ein einzelnes Rasenstück berührt. Aber das war ja, das ist, wo er gesagt hat, okay, vielleicht ist es da so maybe, aber nicht eindeutig. Und deshalb war es so, okay, es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür. Also das ist halt so seine Aufgabe tatsächlich, also vom
Team. Okay, belassen wir es dabei. Es war ein Wahnsinnsspiel und wir sind glücklich, ne?
Genau, vielleicht sollen wir ja auf das Spiel gucken und weniger auf die Streitigkeiten zu den Spielen. Das war gut zu sehen, dass also Erster und Zweiter gegen die Welt zumindest eine Rangliste sowas liefern könnten. Ich habe gehört, dass sogar 10.000 Franzosen im Stadion waren. Man fragt sich, wie überhaupt das möglich ist. Vielleicht waren die alle wieder nur Delegates von La Rochelle schon wieder. Aber man weiß ja nicht. Aber so grundsätzlich so ein Spiel zu erleben, was ich halt so hervorheben wollte, ist es, ein paar andere Leute haben darüber gesprochen, das Thema so 6-2-Split von Frankreich, vielleicht irgendwie nicht das Beste, aber die rechnen quasi letzten Endes, also die sehen es halt nicht so, sondern dass Makelou theoretisch auch auf Ecke spielen könnte. Was ich einfach so ein bisschen krass fand, ist dadurch, haben die Jalibert auf Schluss eingewechselt für Ramos und Intermarkt. Normalerweise würden die da tauschen. Und für den letzten Versuch sieht man von Jalibert zum einen, seine Positionsspiel ist halt nicht so auf Schluss sozusagen eingestellt. Und der Technik ist halt also schrecklich. Also das ist halt viel zu einfach für Ringrose da durchzukommen, wenn Jalibert ihn überhaupt ein bisschen zum Stolpern bringt. Dann war halt, weiß nicht, wer war noch da, Taufe Nur oder so vielleicht irgendwie. Aber auf jeden Fall noch ein, zwei Leute da. Und man sieht, also es gibt halt ein ziemlich berühmtes Bild jetzt schon, wo Ringrose halt einläuft. Im Hintergrund sieht man die drei auf dem Boden liegend. Genau, das war halt irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, das hat auf jeden Fall Sack zugemacht. Aber davor wäre es halt so noch so machbar, vor Frankreich zuzukommen. Aber das war einfach so taktisch mäßig, beziehungsweise aufstellungsmäßig.
Nicht so klar.
Das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und dann von der Bank, von der irischen Seite, muss man hervorheben, der Impact von den Leuten von 16 bis 23 war extrem stark zu spüren. Schon von der so 50. Minute, also ich meine, Keller hatte viel mehr Spielzeit, weil Herring natürlich sein HIA nicht bestanden hat. Aber quasi schon von der 60. Minute oder ja, auch früher sogar, wo Sexton halt runter musste, hat man schon gesehen, was für ein Impact. Also Byrne hat auf jeden Fall zusammen mit Casey das Spiel sehr gut geführt.
Ja.
Impact von Henderson, O'Toole, Coden, also auf jeden Fall nochmal einen Push gegeben letzten Endes. Und das ist auf jeden Fall gut zu sehen, weil in der letzten Zeit war es auf jeden Fall schwierig für Irland, weil einige Top-Spieler oder Stammspieler jetzt verletzt waren. Ist auf jeden Fall gut zu sehen, was es halt noch für Leute gibt, die da durchkommen.
Ja, stimme ich zu. Also verdient gewonnen, gutes Spiel. Mal schauen, gegen wen spielt, obwohl da reden wir dann nochmal vielleicht in anderthalb Wochen drüber. Bin gespannt, wie Frankreich sich dann, ich meine, Frankreich hat auch schon nicht gegen Italien super überzeugt.
Ja, genau.
War auch nicht, vielleicht dann auch ein bisschen nicht ganz so fit oder so, nicht ganz so da vom Kopf her. Gut, in Dublin zu spielen ist so oder so schwierig. Mal sehen, wie sich dann Frankreich zu Hause gegen Schottland schlagen wird, wo Schottland, glaube ich, auch ein bisschen der Angstgegner war in den letzten Jahren. Und Schottland jetzt auf einem Riesenhoch ist.
Ja. Ja, also Frankreich hat nicht so sonderlich schlecht gespielt. Was halt interessant war, ist einfach, dass Irland Frankreich so unter Beweis stellen könnte, beziehungsweise solche Fragen stellen könnten, wo Frankreich nicht immer eine Antwort hatte. Natürlich diesen von Penault ist halt krass, aber ich meine, dass Ramos den Ball einfach aus dem gar nichts weiterklatscht, das ist nicht irgendwas, wo man aufbauen kann und Penault durch so 20 Leute einfach durchrennt, weil er einfach so Vaseline hat draufgeschmiert hatte vorher wahrscheinlich. Aber ich finde es halt einfach schwierig grundsätzlich, die Zusammenstellung, also Moifana zum Beispiel auf 12 zusammen mit Figu, also viele Leute, also Gara zum Beispiel, der Trainer ist in La Rochelle, hat auf jeden Fall gesagt, dass er ja behauptet, dass Dante auf jeden Fall da vermisst wird sozusagen in der Mannschaft. Und ja, vielleicht ist es einfach so ein bisschen so eine andere Zusammenstellung. Ich meine, Vieira fehlt auch zum Beispiel in der Ecke. Vielleicht, wenn die auch ein, zwei Leute zurückkommen, ob die es halt jetzt noch im Six Nations schaffen, aber vielleicht bringt einfach so ein paar andere Elementen oder Dimensionen halt so rein. Aber Frankreich ist gerade schwierig. Vielleicht haben die einfach zu viel Druck wegen der Heim-WM und so und spüren das halt irgendeine Form, man weiß ja nicht.
Gut, jetzt eine Woche Pause. Apropos Pause?
Machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da. In 2 Minuten bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Ja.
So, da sind wir ja wieder. Das waren schnelle 2 Minuten, oder Big G? Der Jingle?
Das waren sehr schnelle 2 Minuten.
Schottland-Wales war das zweite Spiel. Also Irland-Frankreich ist 32-19 ausgegangen. Schottland-Wales 35-7 ausgegangen. Und dazu kann ich halt wenig sagen, weil ich in der ICE saß ohne WLAN, beziehungsweise mit WLAN, der nicht so das unterstützt. Was ich gesehen habe von den ersten 20 Minuten, das war irgendwie kein besonderes gutes Spiel, hat sich in der zweiten Halbzeit dann geändert, oder?
Ich habe im Pub geschaut und eigentlich auch in der zweiten Halbzeit mehr und mehr abgeschaltet. Also dominante Erscheinung, Display von Schottland. Wales kann teilweise wie auch im Spiel davor eigentlich schon Rugby spielen, aber ist halt überhaupt nicht effektiv. Also die wenigen Chancen oder die Chancen, die man hat, nutzt man halt nicht. Das ist halt wie so ein Schwert oder wie eine Kettensäge, die halt geschliffen werden muss oder so, habe ich das Gefühl. Und da weiß ich nicht, ob Warren Gatland das noch hinbekommt und ob dafür die Zeit reicht. Spieler des Spiels ist, glaube ich, zu Recht Finn Russell geworden. Und Midfield-Kombo zwischen Hugh Jones und Tuipulotu funktioniert halt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da bin gespannt, was man da noch ändern wird oder so. Aber Wales muss halt echt aufpassen. Die spielen in Rom. Auch ja. Wenn wir jetzt schon in die Vorschau gehen oder so. Italien, so wie die drauf sind, können die Wales schlagen. Und dann Wales sehe ich hier momentan am unteren Tabellendrittel der Six Nations.
Ja.
Also ich hatte sogar Dan Bigger eigentlich in meiner Fantasy 11, was ich
Alter,
so bereue.
Alter.
Ja, ja. Und einige haben...
Jetzt verstehen wir, warum du so schlecht abschneidest, ey. Puh.
Und einige hatten auch den Flanker von Exeter drinne, der auch nicht so viel, Chiunza, der auch nicht so viel geleistet hat, zumindest nicht so viele Punkte bekommen hat. Einziger Versuch von Ken Owens gelegt im gesamten Spiel. Das war es auch, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was da von Wales, ja, wie die das ändern wollen.
Ja. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, wie es halt weitergeht. Letzten Endes, das haben wir auch so ein bisschen angeschnitten. Gatland hat irgendwie so, ja, also wir haben ja gefragt, wie kann man halt weitergehen, so die etwas erfahrene Leute doch rausgeholt und dann jetzt ein, zwei neue Leute dazu, aber ich glaube so grundsätzlich, also jetzt kommt so ein bisschen das zurück, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, dass Wales einfach schlecht ist.
Eindimensional.
Und dass sie halt einfach mal das immer waren und durch so ein paar schon glückliche Fälle irgendwie da das drüber pflastern könnten, aber dass jetzt die Kacke am Dampfen ist und dass sie halt quasi das gesamte Struktur irgendwie nicht haben, um das ja, auszubeugen oder so. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt tiefer grabt, ist es halt super schwierig in Wales. Und ob das ja zur Weltmeisterschaft zu ändern ist, kann ich halt wirklich nicht sagen, weil wir wissen halt nicht so, was für Spieler da mitkommen oder jetzt irgendwie so ja nachwuchsmäßig kommt. Mal hier und da so jemand zu haben, wie Louis Three Summit und solches, irgendwie, weiß ich nicht, das hat nicht das Gesamte. Und wenn ich halt sehe, keine Ahnung, Bigger auf 10, okay, maybe. Patchell dann, der reinkommt, weiß ich nicht, das ist echt nicht gut genug, würde ich mal sagen. Und das fehlt so jemand wie Anscombe so, der hat seit 4 Jahren irgendwie mit Verletzung zu tun hat. Aber so im Großen und Ganzen weiß ich halt nicht. Das ist halt irgendwie so, worauf würden wir halt eine Prognose basieren? Also das ist halt gerade alles ziemlich mau, was von Wales gekommen ist. Und
vor allem jetzt hat man einige Spiele, jetzt hat man eine ganz junge, krasse Backrow-Spieler starten lassen und die haben jetzt auch nicht gezündet oder so. Ne? Ich meine, was macht man jetzt als nächstes?
Ja.
Also,
und besonders, weil man hat,
dann wieder durch.
Ja, man hat nochmal so auf der To-Do-Liste Frankreich hat so eine, und das ist halt irgendwie so, das wird halt auch, also man muss, ich glaube, obwohl du halt One Dimensional gesagt hast, ich glaube zum Beispiel, und dazu kommen wir auch später, für England, also der Weg nach vorne für Wales und später sagen wir auch vielleicht für England, ist zurückzukehren zu sehr basic Zeugs. Und versuchen, das Ganze eng zu halten und genau, also so ein offenes Spiel, weil wie bei Frankreich und Irland sozusagen.
Gar nicht.
Geht gar nicht klar und deshalb bringt es halt jetzt nichts drauf zu setzen, sondern irgendwie zu gucken, womit haben wir jetzt Erfolg gehabt und das ist dieses, ja, was du halt als eine One-Dimensional, eindimensional halt beschreibst. Doch zurück zu kicken zu setzen, doch einfach so einen Kick-Chase zu machen, vielleicht nicht mehr so krass in die Breite zu gehen, sondern da irgendwie oft so alt bewiesene Maßnahmen zu setzen. Ich glaube, dass irgendwie es halt so ein bisschen düster hat, so eine Zukunft für Wales jetzt gerade.
Ja, wie du sagst, back to basics und vielleicht ganz in Anführungszeichen langweilig spielen, aber dann sich eine Chance offen halten, das Spiel vielleicht ein bisschen besser zu gestalten und in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Auch wenn es dann vielleicht ultra langweilig anzuschauen ist oder so. Aber das ist wahrscheinlich die einzige Alternative.
Weil, was wir Stand heute nicht sagen können, ist Wales halt besonders schlecht oder ist Irland und Schottland besonders gut? Zu Irland wissen wir, dass sie es halt jetzt unter Beweis gestellt haben, mehrmals, okay. Schottland wissen wir noch nicht, ob das jetzt deren Zeit ist, aber wir haben von Wales bisher zu, ich würde auch nicht mal sagen, phasenweise was gesehen, also das, was ich gesehen habe, also das bisschen von dem Spiel, was ich gesehen habe und gegen Irland, es hat irgendwie, da fehlt so ein A, ein gesamtes Konzept und B, Spieler, um das auszutragen. Also ich glaube mal, dass auch zum Beispiel jetzt Andy Farrell zum Beispiel wenig mit der jetzigen oder Galtier wenig mit der walesischen Mannschaft anfangen könnten. Ich glaube, die würden halt irgendwie so sagen, ey, weißt du was, sorry, wir müssen mal einen Cut machen, diese Six Nations und diese Weltmeisterschaft ist irgendwie, lass uns die Erwartungshaltung ganz runterschrauben und lass uns irgendwie aufbauen für, was können wir in 5 Jahren schaffen.
Ja, stimme ich zu.
Es hat jetzt die Frage, also trotzdem, ich meine, für eine Weltmeisterschaft oder so, manchmal reicht es für Viertelfinale auch gerade so durchzukommen, man weiß ja nicht. Und wenn es 15 gegen 15 ist, für Wales gegen jemanden, dass trotzdem ein paar gute Leute dabei sind. Also was wir nur bisher nicht gesehen haben, ist so ein gesamtes Konzept und die Spieler in Topform, das fehlt.
Ja.
Und von Schottland, ich meine, da musstest du halt ein bisschen mehr hart sagen, aber ich meine, Russell kriegt auf jeden Fall ganz viel Lob, natürlich, dass er quasi jeden Versuch vorbereitet hat, dass er doch einfach ein bisschen mehr als nur so die schicke Dinge macht, sondern sich wirklich ransetzt und jetzt mit zum Beispiel Tuipulotu und Jones um sich rum vielleicht einfach so eine Partnerschaft aufbaut, was vielleicht so langsam Früchte trägt.
Tuipulotu ist super, weil du hast dann, und das haben ganz viele Kommentatoren andauernd immer gesagt, du hast dann als 10, hast du mit so einem 12er neben dir oder so, jemand, der den Druck von dir nimmt und dem kannst du den Ball geben und der Typ rennt einfach gerade rein oder so. Der geht einfach mit der Brechstange durch. Das ist auch im England-Spiel so ähnlich gewesen. Das war auch, als Australien vor 1 oder 2 Jahren nochmal 1, 2 richtig gute Spieler hatte. Quade Cooper auf 10, Samu Karevi auf 12. Cooper auch das geniale Genie, wo Wahnsinn und Genie nah beieinander liegt. Aber dann hast du einen straight running, hard hitting 12er, der halt einfach mit der Brechstange reingeht, was den Druck von dir wegnimmt, sage ich mal so. Und ich, also würde mich wundern, ich weiß jetzt nicht gerade, wer die Alternative zu den beiden ist, zu dieser Center-Kombo, zu New Jones und Tuipulotu. Und weil das, es hat im ersten Spiel super funktioniert, es hat im zweiten Spiel super funktioniert. Wie gut die Bank ist, ja, das ist nochmal eine andere Frage, aber ich denke, damit hat Schottland, nach dem, was wir jetzt auch mit Frankreich gesehen haben, Schottland hat gute Chancen in Paris. Und deswegen, ich bin gespannt.
Gut, ja, also jetzt ohne dein das Gesamte zu verraten, aber Schottland und Frankreich, ich meine, das ist immer so ein bisschen so unpredictable, aber jetzt, nachdem du alles gesehen hast, worauf würdest du da tippen, bevor wir halt zu weit in die Zukunft gucken? Aber ist es jetzt das wahre Schottland? Also, weil, wenn die halt so da weitermachen,
Wenn Schottland so diszipliniert ist, so diszipliniert bleibt und nicht so viele Penalties weggibt, haben die alle Chancen, in Paris zu gewinnen.
Weil ich meine, dann wären die wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten. Ich meine, das wäre halt schon der Maßstab, oder?
Ja, zumindest jetzt in diesen Six Nations. Darüber hinaus, weiß nicht, wer sich verletzt oder so und so weiter und so fort. Ein bisschen hängt es halt von der Bank ab. Ich meine, ja, Chris Harris, British and Irish Lion, ich weiß gar nicht, wann der kam der überhaupt rein?
Ja, der kam rein, so 70. Minute oder so. 71.
Ja, das wird halt den Unterschied machen, ne? Wie du auch, aber auch gesagt hast, bei den Franzosen, da war der 6-2-Split oder so, ne? Was dann nicht unbedingt förderlich war. Das wird da, glaube ich, das Spiel entscheiden, kann ich, oder mitentscheiden, mit dazu beitragen. Wo wahrscheinlich Öland, wie du auch selber gesagt hast, gerade noch die Nase eigentlich vorne hat. Und eigentlich Frankreich auch vorne haben müsste, aber nicht hat.
Na. Genau, 35 zu 7 ging es halt aus und das Spiel dann am Sonntag, England gegen Italien, das durfte ich im Irish Pub in Hannover gucken, war wahrscheinlich nicht so das beste Spiel, den es jemals gab, oder?
Das sehe ich anders.
Wow.
Verstehe mich nicht falsch, lach
Here
mich
we
nicht
go.
aus,
Here we go.
aber also ja, natürlich das Spiel des Spiels war Irland-Frankreich. Der heimliche Gewinner war für mich Italien, weil man sich nicht aufgegeben hat. Ich denke auch nicht, dass 31-14 wirklich das Spiel so gut reflektiert. England drei Versuche von der Mall, ein Penalty-Try-Versuch, der glaube ich auch von der Mall kam. Italien hat sie nicht aufgegeben. Man hätte zur Halbzeit 19-0, man lag hinten. England hat unglaublich viel Druck aufgebaut zwischen der 10. und der 20. Minute oder so. Die Defensive von England, die Blitzdefensive auf den ersten Receiver und zweiten Receiver war unglaublich. Man hat halt von der 10-Meter-Linie in Englands Hälfte Italien zurückgedrängt um 30 Meter oder so. Aber die sind halt nicht komplett eingeknickt. Die sind nicht komplett eingegangen und haben dagegen gehalten. Ein bisschen dämlich manchmal gespielt, ein bisschen hat die Erfahrung gefehlt, denke ich. Maulverteidigung zum Beispiel. Generell zwei gelbe Karten haben halt auch nicht dazu beigetragen, dass es besser aussieht. Aber ich glaube, der eine Prop, der Loosehead Prop, hatte auch einen sehr schweren Stand und einen sehr schweren Tag. Und das waren eigentlich alles in den ersten Minuten Anzeichen dafür, dass halt Italien komplett überlaufen wird. Und das ist aber nicht passiert, weil die halt gut dagegen gehalten haben, noch zwei Versuche erzielt haben und sie nicht aufgegeben haben. Deswegen weiß ich nicht. Du meinst, es war ein Schrottspiel?
Nee, also das war einfach nicht besonders so anschaulich. Also das,
Das
was
war's
England
nicht.
bietet, also das, was ich meine, also quasi, wenn du Werbung für Rugby hat, machst, wird schwierig mit dem Spiel. Und ich meine, hat auch das, was ich vorhin
Ja, das auf
gesagt
keinen
habe mit,
Fall.
Borthwick und die Zukunft von England. Also das, was sie halt machen wollen, ist quasi 10-Mann-Rugby oder sowas. Also wer die Hintermannschaftsleute bekommen überhaupt den Ball und wenn dann, sollen wir es halt einfach nur kicken und auf so unser Gedränge und irgendwie Mauls und solches setzen. Das
Ja,
ist halt am
das
besten,
ist.
was ich meine. Also das, du hast schon total recht, dass Italien einfach nicht aufgegeben haben. Das hätten wir schon vielleicht in der Vergangenheit gesehen oder teilweise erwartet. Aber so, ja, so ein bisschen irgendwie, wenn Italien so mitmachen will und mitspielen will auf dem Level, ist schon ein Schritt hingerichtet. Also 31, 14 verliert Italien in England. Das ist halt ja nicht schlecht, wenn man denkt, vor ein paar Jahren war es halt eher so 50 zu 0 Richtung. Aber was ich halt so meine, ist, diesen Fehler, die du auch so angesprochen hattest, die sind halt so ein bisschen, die muss halt man wegschaffen. Also diese Basics, so Sachen, also es muss halt so sitzen, dass du England an einem schlechten Tag erwischen musst und Italien muss einen geilen Tag haben, aber auch man muss zu seinen Basics halt so, sei es eine Gasse.
Ja, ich denke, da die Basics müssen sitzen, klar, es fehlt ein bisschen die Erfahrung halt auch, was in der Verteidigung manchmal halt Zuordnung, da wo die Leute standen oder so, dass ich meine, Max Mahlens, ich glaube, ein Versuch war auch noch disallowed. Da war, eigentlich hätte da nie der Versuch überhaupt gelegt werden dürfen. Es war 2, 3, 4 Mal die Situation. Italien über dem Ruck Ball gestohlen. Ref sagt irgendwas. Italiener guckt den Ref an. Und es war aber immer noch Play on. Und dann hat alles einfach Itoje hingegangen und hat dem Italiener wiederum den Ball abgenommen, obwohl die Italiener eigentlich den Ball gestohlen haben im Ruck, aber haben dann irgendwie halb aufgehört oder so, weil sie irgendwie dachten, der Ref hat abgepfiffen oder irgendwas gesagt, aber da hätte man halt einfach weiterspielen müssen. Und davon gab es noch zwei, drei, vier andere Szenen oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass, wenn das nicht gewesen wäre und man die Mords besser verteidigt hätte, dass Italien gewonnen hätte, aber zumindest wäre es dann enger gewesen, bin ich der Meinung. Und ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele internationale Caps die 15 haben. Ich glaube, es sind recht wenig, oder?
Ja, nee,
also ich gucke mir die Bilder auch gerade an. Die Leute sehen halt auch alle aus wie 22. Wenn die Mannschaft so, hätte die schon vor 2, 3 Jahren so zusammengespielt oder so, wären die jetzt viel besser,
bin ich der Meinung. Hey, also total recht, ich stimme jetzt auf jeden Fall zu. Also,
es war nicht schön anzusehen, da hast du recht.
Ist es einfach nicht, dass du trotz das, also wir werden das auch am Ende besser so in so ein Stadion halt einordnen können, aber das ist keine gute England-Mannschaft gerade.
Ja, das denke ich auch.
Und da verstehe ich halt schon, dass Italien, aber da muss halt, wenn du halt jemanden hast, der halt so angeschwächt da kommt, man muss es halt so gnadenlos ausnutzen. Und ich verstehe deinen Punkt, das ist gut, dass es, wenn es halt 19-0 in der Halbzeit, dass man das drehen kann, aber man hat ja gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit kam der draußen, haben das Spiel komplett anders gemacht. Warum ging das von vornherein halt nicht? Das ist so ein bisschen die Frage und da muss man einfach so sagen, okay, warum haben wir erst in der zweiten Halbzeit so dann gezündet? Weißt du, 12 Punkte zu 14, ne? Also ist dann einfach so dann der Unterschied. Nichtsdestotrotz die Verteidigung, so es sind so ein paar Sachen, wie du halt sagst, ist ein bisschen zu, ja, wie in Schweizer Käse, zu viele Löcher drin wahrscheinlich.
Man muss natürlich auch sagen, was England gemacht hat, war auch also sehr direkt gespielt. Das ist, glaube ich, Steve Borswick-Style und sehr direkt heißt halt auch, Ollie Lawrence kriegt den Ball und rennt halt einfach geradeaus rein und kam auch ein, zwei Mal dann durch und ist dann auch Spiel des Spiels geworden. Und was dann aber wiederum dazu geführt hat, dass Henry Slade war, glaube ich, gefühlt einmal am Ball im gesamten Spiel. Hat auch bei Fantasy Rugby gar keine Punkte bekommen, weil es halt oftmals so war, Owen Farrell Ball auf Ollie Lawrence, Hardline, einfach geradeaus, einfach mit dem Kopf durch die Wand oder so.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ob das so die Zukunft ist. Das war jetzt Italien, vielleicht die trotzdem noch die vermeintlich schlechteste Mannschaft in Wales dieses Jahr. Ob man das so gegen Irland sich leisten kann, immer so geradeaus gegen anlaufen, dann versuchen mit der Maul zu attackieren, wo Irland super gegen Südafrika in den Autumn Internationals verteidigt hat und die südafrikanische Maul nach dem Lineout fast 100% neutralisiert hat. Da bin ich sehr gespannt, wie das am letzten Spieltag aussehen wird. Aber gut, ist jetzt auch schon wieder in die Zukunft. Aber das ist so, was für mich hängen bleibt von dem Spiel Straight Running Ollie Lawrence und wir wollen hier angreifen mit der Maul. Und das, ja, obwohl die Leute halt super gearbeitet haben. Ellis Gensch, Ollie Chessam, Lewis Ludlam, Jack Willis auch losgelegt wie die Feuerwehr, ne? Ist halt die Frage, welche Kombinationen funktionieren jetzt für Borswick, ne? Das wird der Center-Kombination, also Backrow.
Center-Kombination, nicht so wichtig, kriegen eh nie den Ball. Zehn-Mann-Rugby. Fertig. Apropos Zehn-Mann-Rugby, Fantasy-Rugby, Mal kurz anschneiden. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich so, also ich weiß nicht, wie du das gerne hättest, aber lass uns vielleicht eher vom letzten Platz so hocharbeiten. Aber warte mal, da ist ganz, warte mal. Da ist
nee, wir müssen
wie heißt nicht du in der, also bist du, wie ist dein Name in dem gesamten Fantasy? Bist du?
G-Train.
Ah, okay, weil ich, nee, den, dann ist es jemand anders, weil G-Train ist wirklich, also wirklich.
Also du hast die Runde auf Platz 16 beendet mit 708 Punkten und ich mit 628 Punkten. Da sind auch nur 80 Punkte dazwischen oder so. Lass uns doch mal auf die Gewinner der Runde schauen. JSB, Matthias und Big Mama, oder?
Ja, ich meine, trotzdem bist du in der, also trotzdem mit der Runde der Vergleich. Ist trotzdem, ich bin 16. von der Runde. Und du ja, mit 26. Okay. Also ich meine.
Ja, aber es geht doch jetzt nicht um uns, es geht doch um die Leute, die hier vorne liegen, okay, sag ich mal so.
Okay. Ja, die allgemeine Statistik ist schwierig, aber Big Mama ist Nummer 1. JSB. Nee,
in der Runde oder General? Achso.
Ja, das okay. Habe ich auch gesagt, General. Aber
ja, deswegen hast du gesagt, General. Ich wollte aber die Runde.
Du könntest hart rausschneiden. Du könntest hart rausschneiden, wenn es dir besser macht.
Ja, genau.
Big Mama, JSB, No Woman, No Try. So, auf jeden Fall sehr stark. Sehr starker ja. Versuch in dem Bild von No Woman, No Try, auch im Schnee.
Das war das No Rugby in Innsbruck, glaube ich.
Exakt.
Vermute ich mal. Oder vielleicht auch Italien, man weiß es nicht.
Und meinen privaten Wettbewerb mit JSB, das macht das ganz schön hart, weil.
Das war dein Kollege.
Jetzt ist es so weit vor mir, das wird. Also, ich habe einfach so. Das, der wirkliche Unterschied war absolutes katastrophale Wahl vom Kapitän für mich. Auf jeden Fall, das war daneben. Freddy Stewart.
Wen hattest du genommen?
Freddy Stewart.
Ah, okay. Das war natürlich eine blöde Wahl. Also entweder Finn Russell, Van der Merwe, Hugo Keenan wahrscheinlich. An den haben wir, glaube ich, die wenigsten als Kapitän genommen. Ollie Lawrence als Kapitän, auch eine gute Idee.
Das hat Jan Simon genommen. Ja. Das hat auf jeden Fall 100 Punkte Unterschied direkt und das wird schwer, so wieder einzuholen. Aber auf jeden Fall geil, manche Leute hatten Blair Kinghorn als Super Soap und da er so viel gespielt hat und Versuch gelegt hat, war es richtig viele Punkte.
Harry Arundel, Super Sub, 63 Punkte für JSB, ne?
Ja, ich hätte den auch, das war nicht so schlimm.
Ich glaube, Wales, alle Leute, die Wales genommen haben, irgendwie, Kelleher hat 108 Punkte als Supersub bekommen für Matthias. Also ich sehe hier nicht einen Wales-Spieler, der irgendwie gezündet hat. Mehrere Leute hatten auch Jack Morgan, weil man irgendwie, hieß er Jack Morgan? Ja, ne?
Ja.
6 oder 8 dann gespielt. Weil man wahrscheinlich noch irgendwie die anderen nicht einsetzen konnte, die anderen Nationen, aber es war auch ein Griff ins Klo. Chionza auch nur 24 Punkte. Ja, ganz abgestürzt ist der gute Matze von Platz 1 auf Platz 5. Aber oben ist es trotzdem noch 1644, 1610, 1540, ja. Big Mama hat da schon einen Vorsprung von 100 Punkten auf Platz 3. Wer ist denn das?
Die Frau von Jan Simon.
Im Ernst?
Ja, also sie hat auf jeden Fall angeboten, bei uns im Pod zu kommen, wenn wir soweit sind. Also wenn sie gewinnt.
Ist sie Irin?
Nee, aus Finnland.
Aus Finnland?
Ja.
Okay, und spielt die Rugby?
Nee, aber er ist verheiratet mit eins von den sexiesten Männern in Irland, der auch Rugby gespielt hat.
Okay.
Das ist schon Qualifikation genug, würde ich sagen.
Gut. Dann, Major League, wir haben noch was anderes, oder ich?
Nee, keine nicht? Zeit.
Okay, dann nicht. Dann
also wenn du keine Zeit dafür hast zu sagen, wo du in Fantasy Rugby, welcher Platz du bist, dann haben wir für andere Themen auch keine Zeit.
Ja, okay.
Nee, komm, okay, du darfst ein Thema noch reinbringen.
Major League Rugby fängt bald an und Super Rugby eigentlich auch, aber darüber müssen wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal irgendwie. Oder am Montag würden wir jetzt dann nicht über Six Nations reden, dann reden wir da mal über ein paar andere
Sachen. Ach, du bist über. Es gibt noch andere Wettbewerbe? Also, ich weiß nicht.
Also, und die Rugby Euro Trophy, mal sehen. Ja. Deutschland, Niederlande.
Nice.
Okay. Und Deutschland statt Spanien, naja, gut.
Dann haben wir so viel zu besprechen nächste Woche. Diesen Donnerstag natürlich gibt es kein Preview, weil es am Wochenende kein Spiel gibt. Und nächste Woche kommen wir dann zu euch in den Ohren live aus Rom.
Da oh ja.
Vorfreude schon. Big G, vielen Dank. Und euch zu Hause vielen Dank für Zuhören. Bis bald wieder bei
Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.